Unsere Predigtserie heißt Die Bibel und es ist nicht nur ein Buch, es ist viel mehr. Es ist ein Vermächtnis, es ist eine Botschaft Gottes an uns Menschen und es ist inspiriert. Jedes einzelne Wort ist inspiriert durch den Heiligen Geist. So haben wir hier eine Sammlung von 66 unterschiedlichen Schriften, unterschiedliche Autoren in einer unterschiedlichen Zeitspanne. Und wir sehen, wenn wir anfangen im Alten Testament, die Schöpfung so wunderbar. Wir haben festgestellt, dass es da Geschichtsbücher gibt, die uns vor allem die Geschichte Israels aufzeigen. Dann gibt es prophetische Bücher im Alten Testament und die sogenannten Bücher der Weisheit, die uns helfen, in unserem Alltag einfach gut durchzukommen. Im Neuen Testament ist es ein bisschen ähnlich. Auch da hast du Geschichtsbücher. Weil das Neue Testament fängt mit den Evangelien an. Und die Evangelien beschreiben die Geschichte von Jesus, seiner Geburt, dann schließlich seinem Dienst, seinem Leben und, wer weiß es, nächstes Wochenende, ja, eben Ostern, sein Tod am Kreuz und die Auferstehung, die wir feiern. In der Apostelgeschichte, auch eines der Geschichtsbücher des Neuen Testaments, wird dann die Geschichte der ersten Kirche oder besser gesagt der ersten Kirchen uns aufgezeigt. Und auch hier haben wir im Neuen Testament ein prophetisches Buch, nämlich ganz am Ende der Bibel findest du die Offenbarung. Ich habe in der vergangenen Woche mir mal das Buch Daniel vorgenommen und dann parallel die Offenbarung. Ey, das ist so stark, welche Zusammenhänge es da gibt. Und allein zu sehen, wie Daniel Jesus begegnet ist im 10. Kapitel und Johannes ebenfalls, das ist ganz erstaunlich. Es lohnt sich also richtig, auch mal quer zu lesen, vom Alten ins Neue Testament. Du wirst ganz viele Zusammenhänge feststellen. Ja, und dann hat es zwischen den Geschichtsbüchern und dem prophetischen Buch der Offenbarung, hat es die sogenannten Briefe des Neuen Testaments. Weiß irgendjemand im Raum noch, was ein Brief ist? Wenn du dich jetzt meldest, bist du über 30. Alle anderen sagen, oh, WhatsApp kenne ich, SMS kenne ich, E-Mail auch, wobei E-Mail ist ja auch schon fast wieder so ein alter Hut, persönliche Nachrichten bei Facebook und so. Aber Briefe, die kommen schon fast so in die Kategorie von Rauchzeichen. Ich habe euch hier mal Briefe mitgebracht und das sind ganz besondere Briefe, eine ganz besondere Art von Brief. Es sind nämlich Liebesbriefe. Du sagst, wow, so viele? Ja, so viele. Warum? Nun, im theologischen Seminar, in dem ich studiert habe, Anfang der 90er oder Mitte der 90er Jahre, da gab es noch kein Handy. Um genau zu sein, gab es ein Schnurtelefon für 120 Schüler. Du kannst dir vorstellen, wie umkämpft dieser Platz am Abend war. Und wenn du es dann tatsächlich mal geschafft hast, dass dir der Hörer die Kabine gehört hat, die Telefonkabine, dann konntest du darauf gehen, spätestens nach 30 Sekunden stand wieder jemand vor der Tür und hat gedrängelt, dass es weitergeht. Ja, und was war die Lösung? Nun, die Lösung war, sich Briefpapier zu kaufen, einen schönen Füller und sich dann hinzusetzen und zu schreiben. Oh, ja, und wenn dann ein Fehler war, nix Tintenkiller, auch nicht durchstreichen, sondern wieder neu anfangen. Und heute haben wir eine ganz stattliche Sammlung, die Nicole und ich, an schönen Liebesbriefen. Nur so nebenbei, ihr Männer, schreibt mal wieder eurer geliebten Ehefrau einen schönen, handgeschriebenen Liebesbrief. Ah, alle Frauen nicken mit dem Kopf. Das bewirkt Wunder. Wahrscheinlich viel mehr löst es aus, wie du dir gerade vorstellen kannst. Du sagst, oh, ich hab's nicht so mit dem Schreiben. Ja, dann beginn mit so einem kleinen gelben Post-it und notier da mal ein paar Sachen drauf. Oder schreib deinem Ehepartner mal auf, was du so an ihm schätzt und liebst. Wir haben im Neuen Testament 21 Briefe. Die größte Sammlung bilden die Briefe des Apostel Paulus. Er hat 13 Briefe verfasst. Dann haben wir 3 Briefe von dem Apostel Johannes, 2 Briefe von Petrus, 1 Brief von Jakobus, 1 Brief von Judas, den du nicht verwechseln solltest mit dem Judas, der Jesus verraten hat, weil der kam dann nicht mehr zum Schreiben. Das ist ein anderer Judas. Und dann gibt es noch einen Brief im Neuen Testament, da ist der Verfasser unbekannt, der Hebräerbrief. Einige schreiben ihn, auch Paulus zu, sei es drum, lasst uns nicht streiten. Ich finde den Hebräerbrief trotzdem sehr, sehr cool. Wie muss man die Briefe des Neuen Testaments lesen? Nun, es hat etwa eine gewisse Übereinstimmung mit diesen Briefen. Solltest du also hier einen Brief rausziehen, was ich dir hiermit verbiete. Aber es ist gesetztenfalls, man liest einen Brief, dann hast du nur einen Teil des Gesprächs. Dir fehlt also etwas, und ähnlich ist es auch beim Lesen der Briefe im Neuen Testament. Zum Beispiel die Briefe an Korinth. Wir haben 2 Briefe, da hat Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Wenn man sie aufmerksam studiert, wird man feststellen, das waren nicht nur 2, es müssen mindestens 4 gewesen sein. Weil er sagt selber im ersten Korintherbrief, wovon ich euch geschrieben habe. Also da muss es schon ein vorausgegangenes Gespräch gewesen sein. Aber sei es drum, wir haben 2. Gott wird wohl wissen, warum er uns die 2 gegeben hat, den ersten und den zweiten Korintherbrief. Aber wenn wir reinlesen, dann dürfen wir die Situation nicht unbedacht lassen. Also es ist immer gut, bei den Briefen im Neuen Testament zu sehen, wer hat ihn geschrieben, wer ist der Autor, wer ist der Adressat und wie sieht der Kontext aus? Es ist auch ganz erheblich, ob zum Beispiel wie der Hebräerbrief sich an eine jüdische Gemeinde richtet oder der Korintherbrief eher an eine hellenistische, griechische Gemeinde. Also da gibt es schon auch kulturell Unterschiede. Die einen, da war es total cool, wenn die Männer beim Beten ihr Haupt bedecken. Bei den anderen war das total verpönt, da tut man das nicht. Das hat kulturelle bedingte Ursachen. Das alles ist zu beachten, wenn wir die Briefe im Neuen Testament uns anschauen. Und diese Briefe zeigen uns viel auf, wie die Apostel Ordnung hineinbringen in Gemeinden. Korinth, um nochmal darauf zu kommen, die waren ziemlich schräg drauf. Und es musste einiges geordnet werden. Und wenn du dich fragst, um was ging es in den beiden Korintherbriefen, na, es ging hauptsächlich darum, dass da eine gute Ordnung ins Gemeindeleben hineinkommt, weil da einiges Schieflage hatte. Also da musste korrigiert werden, wie man sich beim Abendmahl benimmt, dass man sich nicht besäuft. Und da mussten moralische Themen angesprochen werden, darum, wie man mit Geistesgaben im Gottesdienst umgeht, wie auch eine gewisse Ruhe und Ordnung reinkommt und so weiter und so fort. Du kannst es selber nachlesen. Hast du schon mal einen ganzen Brief am Stück, einen Brief des Neuen Testaments komplett am Stück gelesen? Ja, ein paar sind dabei, ähnlich wie um 9 Uhr das auch der Fall war. Wie wäre es, wenn wir heute miteinander einen kompletten Brief lesen? Das wäre mal was. Hä? Dann kannst du beim nächsten Mal, egal in welcher Kirche du gefragt wirst, hast du schon mal einen ganzen Brief gelesen, kannst du deine Hand heben und sagen, jawohl. Wir lesen einen Brief von 3 Männern, einem Sklavenhalter, einem Sklaven und einem Gefangenen. Nicht unbedingt ein Dreamteam, ne? Scheinbar war der Sklavenhalter und der Sklave dem Apostel Paulus so wichtig, dass er einen persönlichen Brief geschrieben hat. Und das ist der einzig erhaltene Privatkorrespondenz aus der Feder des Apostel Paulus. Alle anderen Briefe haben sich an Gemeinden gerichtet oder eben an Personen, die einer Gemeinde vorgestanden sind, die sogenannten Pastoralbriefe. Da gibt es einen Brief, der kommt mit 25 Versen aus. Also jetzt schon mal Entspannung und Erleichterung. Wir sitzen nicht bis um 3 Uhr mittags hier und lesen einen Brief. Nein, 25 Verse, und einige werden es schon erraten haben. Es geht um den Philemon-Brief. Du sagst, ups, gibt es den auch im Neuen Testament? Ja, und den lesen wir jetzt. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag den Philemon-Brief auf oder darfst auch gerne hier vorne mitlesen oder aufmerksam zuhören. Alles erlaubt. Lieber Philemon, so geht der Brief los. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an dich denke und für dich bete. So ein schöner Einstieg in einen Brief, oder? Denn ich habe erfahren, mit welcher Liebe du allen Christen begegnest und wie fest du an unseren Herrn Jesus glaubst. Ich bete, dass der Glaube, der uns miteinander verbindet, in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Durch deine Liebe habe ich viel Freude und Ermutigung erfahren, denn ich weiß, wie oft du andere Christen in ihrem Glauben gestärkt hast. Aus diesem Grund möchte ich dich jetzt um etwas bitten, was ich als Apostel Jesu Christi auch mit gutem Recht von dir verlangen könnte. Merkst du was? Da tritt er noch ein bisschen mehr aufs Gaspedal. Ich könnte es auch von dir verlangen, aber doch um der Liebe willen möchte ich dir nichts befehlen, sondern dich schlicht und einfach bitten, als ein alter Mann, den man ins Gefängnis geworfen hat, weil er die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündet. So, sehr spannend, dieser Brief wurde aus dem Knast geschrieben. Paulus sagt, hey, ich bin ein alter Mann, bin ins Gefängnis geworfen worden wegen des Glaubens. Und dann sagt er, und jetzt habe ich eine Bitte an dich. Es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich wie ein Sohn geworden ist. Möglich, dass er früher seinem Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nicht besonders nützlich war. Aber wie viel Nutzen kann er nun dir und mir bringen? Ich schicke ihn jetzt zu dir zurück und mit ihm mein ganzes Herz. Wie gerne hätte ich ihn noch bei mir behalten, solange ich für die rettende Botschaft im Gefängnis sein muss. Er hätte mir helfen können, so wie du selbst es tun würdest. Aber ich wollte nicht ohne deine Einwilligung ihn hier behalten. Denn eine gute Tat, hört gut zu, eine gute Tat sollte nicht erzwungen sein, sondern freiwillig geschehen. Vielleicht ist dir Onesimus nur deshalb für eine kurze Zeit genommen worden, damit er für immer zu dir zurückkehrt. Nun kommt er nicht nur als dein Sklave wieder, du wirst viel mehr an ihm haben, einen geliebten Bruder. Das ist er für mich gewesen. Wie viel mehr wird er es für dich sein? Er gehört ja zu dir als Mensch und nun auch als Christ. Wenn ich also dein Freund und Bruder bin, dann nimm Onesimus auf, als würde ich selbst zu dir kommen. Sollte dir durch seine Flucht irgendein Schaden entstanden sein oder sollte er dir irgendetwas schulden, dann stell es mir in Rechnung. Ich werde es bezahlen. Dafür bürge ich hier mit meiner Unterschrift. Was du mir allerdings schuldest, weil du durch mich zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast, davon will ich hier gar nicht reden. Interessant, er hat es trotzdem gemacht. Lieber Philemon, bereite mir doch diese Freude und sei mir von Nutzen. Erfüll meine Bitte, weil wir beide an den Herrn glauben und durch Jesus Christus verbunden sind. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich nach mir richten wirst. Ja, ich bin sicher, du wirst noch mehr tun, als ich von dir erbitte. Übrigens rechne ich damit, dass Gott eure Gebete erhört und ich bald zu euch kommen kann. Dann halte bitte eine Unterkunft für mich bereit. Epaphras lässt dich herzlich grüßen. Er ist mit mir für Jesus Christus im Gefängnis. Herzliche Grüße auch von meinen Mitarbeitern Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Oh, du sagst, oh, das ging ja so schnell. Dieser Brief war ja vorbei wie ein D-Zug. Don't worry. Wir schauen uns das nochmal an und dann wirst du komplett wissen, was der Inhalt des Philemon-Briefs ist.
Der Brief von Paulus an Philemon. Paulus schrieb ihn während einer seiner vielen Inhaftierungen und es ist sein kürzester Brief im Neuen Testament. Lass dich aber von seiner Länge nicht täuschen, denn er ist eine von Paulus' explosivsten Schriften. Hier kommt die Vorgeschichte, die wir aus Details des Briefs zusammensetzen können. Philemon war ein wohlhabender römischer Bürger aus Kolossä. Wahrscheinlich hat er Paulus während dessen Einsatz in Ephesus kennengelernt und er wurde ein Jünger von Jesus. Als später Epaphras, ein Mitarbeiter von Paulus, eine Jesusgemeinschaft in Kolossä gründete, wurde Philemon der Leiter einer Gemeinde, die sich in seinem Haus traf. Wie jedes Oberhaupt eines Haushalts in der römischen Welt hatte auch Philemon Sklaven. Einer davon war Onesimus und die zwei hatten irgendwann einen heftigen Konflikt. Onesimus hatte Philemon auf irgendeine Weise Unrecht getan, vielleicht durch Diebstahl oder Betrug, wir wissen es nicht genau, aber danach rannte Onesimus weg und kam schließlich zu Paulus ins Gefängnis, vermutlich um ihn um Hilfe zu bitten. Dabei wurde auch er zu einem Jünger von Jesus und einem liebgewonnenen Assistenten für Paulus. Dieser befand sich jetzt in einer schwierigen und heiklen Situation, in der er auch diesen Brief schreibt. Er wird Philemon nicht nur bitten, Onesimus zu vergeben und ihn wieder aufzunehmen, sondern ihn auch als Bruder im Messias anzunehmen und nicht mehr als Sklaven. Hier siehst du, wie er das macht. Paulus beginnt mit einem Gebet, in dem er Philemon lobt und Gott für die Liebe und Treue dankt, die Philemon Jesus und seinen Leuten erwiesen hat. Er ebnet dann den Weg für seine Bitte mit den Worten: Und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Eine Schlüsselformulierung ist hier Gemeinschaft. Im Griechischen heißt das Koinonia und bedeutet gemeinschaftliche Teilhabe. Also wenn zwei oder mehr Leute etwas gemeinsam bekommen und teilen, werden sie Teilhaber davon. Laut Paulus bedeutet die Treue zu Jesus zu erkennen, dass alle Jünger von Jesus gleiche Teilhaber von Gottes Geschenk der Liebe und Gnade sind. Und für Paulus ist die Erfahrung von Koinonia nicht nur eine Idee, über die man nachdenkt. Es ist etwas, das man aktiv in seinen Beziehungen tut. Das führt Paulus zu seiner Bitte. Er erwähnt endlich Onesimus. Er sagt, dass Onesimus im Gefängnis sein Kind geworden ist. Das bedeutet, dass Paulus Onesimus dazu angeleitet hat, sein Leben und seine Loyalität Jesus zu widmen. So sind Paulus und Onesimus jetzt Familienmitglieder im Messias. Im Gefängnis hat er Paulus treu gedient und obwohl Paulus ihn gerne da behalten möchte, weiß er, dass der ungeklärte Konflikt mit Philemon gelöst werden muss, wenn sie sagen, dass sie Jünger von Jesus sind. Das führt Paulus zu seiner mutigen Bitte an Philemon, dass er Onesimus wieder aufnimmt, aber nicht mehr als Sklave, sondern mehr als das, einen geliebten Bruder im Herrn. Das ist eine ziemlich große Bitte. Nach römischem Gesetz hätte Philemon jedes Recht, Onesimus zu bestrafen oder ins Gefängnis werfen zu lassen. Und Paulus bittet ihn nicht nur, Onesimus zu vergeben, sondern seinen ehemaligen Sklaven in Kolossee als sozial Gleichberechtigten willkommen zu heißen, als ein Familienmitglied. Das ist viel mehr als nur Güte. So etwas gab es noch nie. Es geht um die Freilassung von einem Sklaven, den man dann wie ein Familienmitglied behandelt. Es bringt den aktuellen Zustand der römischen Gesellschaftsordnung total durcheinander. Und warum sollte Philemon so etwas machen? Paulus macht hier einen brillanten Schachzug. Er erinnert an das Schlüsselwort vom Anfangsgebet. Er sagt, wenn du mich nun als Partner ansiehst, im Griechischen nutzt er hier das Wort Koinonia, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setz es auf meine Rechnung. In dieser Bitte sehen wir das Herzstück von Paulus' Botschaft vom Evangelium vorgelebt. Es geht in erster Linie um Versöhnung, wie er es auch den Korinthern gesagt hat. Im Messias hat Gott die Welt mit sich versöhnt und rechnet den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. In dieser Situation versetzt sich Paulus in die Lage von Jesus. Er wird die Folgen von Onesimus' Fehlverhalten tragen. Er wird die Kosten übernehmen, damit Onesimus mit Philemon versöhnt werden kann. Aber in der Botschaft von Paulus steckt mehr als nur ein Rechtsgeschäft. Es geht ihm auch um Koinonia. Onesimus, Philemon und Paulus sind vor Gott gleich. Sie alle teilen das gleiche Bedürfnis nach Vergebung. Der Boden vor dem Kreuz ist eben, das heißt Philemon und Onesimus sind nicht mehr Herr und Sklave, sie sind Familienmitglieder, sie sind Brüder im Messias. Oder wie Paulus Philemon und der ganzen Gemeinde in Kolossee gesagt hat, es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Paulus beendet den Brief mit der Zuversicht, dass Philemon sogar noch mehr tun wird, als nur die Bitte von Paulus zu erfüllen. Er bittet ihn, ein Gästezimmer vorzubereiten, denn er will zu Besuch kommen, sobald er aus dem Gefängnis freikommt. Und mit ein paar abschließenden Grüßen beendet Paulus den Brief. Der Brief von Paulus an Philemon ist aus vielen Gründen besonders kraftvoll. Es ist der einzige von Paulus' Briefen, der nicht ausdrücklich den Tod und die Auferstehung von Jesus erwähnt. Und das ist kein Versehen. Er muss das Kreuz nicht durch Worte erklären, denn er zeigt es durch seine Taten. Paulus verkörpert hier, was das Kreuz bedeutet. Er hat sich selbst zu dem Ort gemacht, an dem sich Onesimus und Philemon mit Gott und dann miteinander versöhnen können. Der Brief zeigt uns auch, dass die Auswirkungen der guten Nachricht von Jesus extrem persönlich und nie privat sind. Die Tatsache, dass Philemon und Onesimus jetzt Brüder im Messias sind, macht ihre Beziehung aus Herr und Sklave total bedeutungslos. Die Familie von Jesus' Leuten ist der Ort, an dem alle gleichberechtigte Empfänger von Gottes Gnade sind. Es ist eine neue Art der Gesellschaft oder eine neue Menschheit, wie er es im Brief an die Kolosser bezeichnete. Hier werden der Wert und das gesellschaftliche Ansehen einer Person nicht durch Herkunft, Geschlecht, sozialen oder wirtschaftlichen Status definiert. Im Messias gibt es nur neue Menschen, die gleichberechtigte Teilhaber sind und die Gottes heilende Gnade durch Jesus gemeinsam teilen. Darum geht es im Brief von Paulus an Philemon.
Zunächst einmal, wenn du den Philemon-Brief dir anschaust, dann siehst du ja, dass es um ein sehr persönliches Anliegen von Paulus geht. Und es zeigt uns auch, dass wenn Menschen zusammenkommen, kann es zuweilen zu Konflikten kommen. Das kennst du nicht, aber ich kenne das aus meinem Leben schon. Wenn Menschen zusammenkommen, besteht die Chance, dass man nicht unbedingt einer Meinung ist. Es besteht sogar die Chance, dass man enttäuscht wird. Und das, genau das ist dem Philemon passiert. Der Onesimus, was immer er angestellt hat, aber er hat ihn wohl offensichtlich echt enttäuscht. Und dann will Paulus 1, er sagt, ich möchte, dass dieser Konflikt bereinigt wird. Und ich möchte uns allen sagen, in Jesus Christus ist die Kraft und der Weg da, dass du Beziehungen in Ordnung bringen kannst. Du sollst es sogar tun. Das bedeutet Verzicht auf das eigene Recht. Man fühlt sich ja oft so im Recht und Philemon wäre total im Recht gewesen. Er war nicht der Enttäuschende, sondern das war der andere. Aber hier wird er aufgerufen zur Vergebung und ich glaube, dass das eine wichtige Botschaft an jeden Einzelnen von uns ist. Aber ich möchte in eine andere Richtung mit dieser Predigt gehen. Weil wenn ich den Philemon-Brief mir anschaue, dann sehe ich, dass der Apostel Paulus mit einer sehr, sehr mutigen Bitte an Philemon herangetreten ist. Und ich möchte darüber sprechen, dass Gott uns einlädt, mit mutigen Bitten ihm zu begegnen. Zunächst einmal ist es so, dass im Philemon-Brief ja Paulus erstmal ihn lobt und ihm dankt für seine Großzügigkeit und für all das Gute, für die Liebe, die er den anderen Menschen zeigt. Also zunächst einmal kommt Dankbarkeit und das ist auch für uns ein Schlüssel, dass wir zunächst einmal Gott echt einfach danken dürfen für all das Gute in unserem Leben, dass wir mit Dankbarkeit zu ihm kommen. Aber da brauchen wir nicht stehen bleiben, sondern wir dürfen ganz bewusst Bitten an Gott stellen. Eine mutige Bitte. Jakobus schreibt in seinem Brief im 4. Kapitel, im 2. Vers, er sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Der Umkehrschluss ist, wenn wir bereit sind zu bitten, mutig Gott zu bitten um Anliegen unseres Lebens, dann wird er Hörer sein und wird uns auch beschenken. Ist ein bisschen verhalten, aber es ist kein Problem. Wir sind ja so am Anfang der Predigt. Wenn wir das jetzt vertiefen, dann wird das sicherlich zu mehr Sicherheit führen. Jesus sagt zu seinen Jüngern Folgendes, Johannes 14, Vers 14, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das Er wiederholt es nochmal, damit wir das einfach schnallen. Wenn wir im Gebet mutig zu ihm kommen, wenn wir es im Glauben tun, dann wird er aktiv. Ich möchte euch alle einladen, dass ihr euch Zeit nehmt mit Gott und mit seinem Wort. Weil das ist eine Quelle des Trostes, eine Quelle der Kraft, es ist eine Quelle der Weisheit. Wenn du das Wort Gottes nimmst, wenn du dir Zeit nimmst mit dem Wort Gottes, wird Gott es dir öffnen, immer mehr. Ich möchte dich einladen, dir auch Zeit zu nehmen zum Gebet. Richtig wie Jesus es lehrt, ich gehe in mein Matthäus 6, Vers 6, in mein Kämmerlein, schließ ab und lass mich mal nicht stören. Ungestört habe ich Zeit mit meinem besten Freund und dank ihm, aber bring ihm auch meine Anliegen, alles, was mich beschäftigt. Weißt du, damit nervst du Gott überhaupt nicht. Im Gegenteil, er liebt es, dir zu begegnen. Und du wirst merken, manches Mal hat sich noch gar nicht die Umstände verändert durch dein Gebet, aber es hat sich in dir etwas verändert. Weil wenn wir uns Zeit nehmen zum Gebet, dann wird Glauben in uns geweckt, Mut wird freigesetzt und es wird zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Du sagst, oh, wo sind die Zeichen und Wunder in meinem Leben? Na, ich möchte sagen, es kann auch rückwärts funktionieren. Wenig Resultate, wenig gute Resultate, wenig Zeichen, Wunder, gleich wenig Mut, wenig Glauben, wenig Zeit mit Gott. Du sagst, da gibt es einen Zusammenhang, oh ja, und ich möchte keinen Druck auf dich legen. Ich möchte nicht sagen, oh, jetzt, du musst stundenlang, aber ich möchte dich einladen zu einer persönlichen Beziehung mit Gott, in der wir uns Zeit nehmen, und zwar mehr denn je, seine Stimme zu hören. auf sein Wort zu achten. Weil etwas Wunderbares geschieht, wenn du den Heiligen Geist einlädst beim Bibellesen, dann wird er plötzlich einzelne Verse ganz, ganz lebendig für deine Situation machen. Man spricht auch von dem Rhema-Wort Gottes. Plötzlich wird die Sache für deine aktuelle Situation lebendig. Bitte Gott mit der richtigen Herzenseinstellung. Mir gefällt das. Paulus drückt ja schon ein bisschen auf die Tube beim Philemon. Ihm ist das Anliegen sehr, sehr wichtig mit dem Onesimus. Aber es geht ihm um Onesimus zuallererst. Er bittet mit einer guten Einstellung. Und dann gefällt es mir. Er sagt, und wenn dir da finanzielle Dinge, Unannehmlichkeiten entstanden sind, ich werde das bezahlen. Ich bezahle die Zeche. Ich übernehme hier Verantwortung. Das ist schon ein Jesus-mäßiger Lifestyle, oder? Dass man sagt, naja, er soll es mal abstottern oder was. Nein, Paulus sagt, ich komme dafür auf. Und weißt du, Jesus kommt für die Fehler unseres Lebens auf. Wenn wir sie zu ihm bringen, dann sagt er, ich hab's schon längst übernommen. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht. So, deine Schuld ist getilgt, sie ist gelöscht am Kreuz von Golgatha. Ist das nicht wunderbar? Wir bitten Gott mutig mit einer großen Erwartung. Weil deine Erwartungshaltung bestimmt ganz, ganz stark, welche Richtung dein Leben nimmt. Du erwartest Schlimmes und Böses. Was wirst du empfangen? Das, was du erwartet hast. Es wird noch schlimmer kommen. Du erwartest das Gute, Gunst von Gott. Was wird passieren? Du wirst das Gute erfahren. Gerade jetzt in unserer Zeit sind Menschen gefragt, die eben nicht den Teufel an die Wand malen, alles immer nur finster und negativ sehen und es wird noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer und wir werden nie wieder rauskommen. Hey, es wird auch ein Ende dieser Pandemie geben. Und wir werden auch wieder singen miteinander, ohne Mundschutz. Wir werden uns auch wieder in den Arm nehmen. Jemand kam zu mir und hat gesagt, glaubst du das, was du da sagst von der Bühne? Ja, ich glaube es. Wir erwarten das Gute, ihr Lieben. Kühne Gebete. Wenn wir mit großen Anliegen zu Gott kommen, dann ist er nicht überfordert. Dann sagt er nicht, oh, das ist jetzt aber eine ganz knifflige, heikle Angelegenheit. Nein, Gott sagt, hey, okay, dass du kommst und sollst belohnt werden für deinen Mut, mit großen Anliegen zu mir zu kommen, dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Gott ist alles möglich, wenn wir zu ihm kommen. Lass uns mit großen Bitten und Anliegen zu ihm kommen, weil er ist die richtige Adresse dafür. Mir gefällt am Schluss des Briefes, Paulus sitzt im Knast und dann sagt er, übrigens, Fast so beiläufig, aber doch so stark. Er sagt, übrigens rechne ich damit, dass Gott eure Gebete erhört und ich bald zu euch kommen kann. Dann halte bitte eine Unterkunft für mich bereit. Anders übersetzt, er sagt, hey, bezieh schon mal das Bett im Gästezimmer. Ich stehe bald vor der Tür. Das schreibt er, während er im Knast ist. Aber er sagt, übrigens, ich rechne damit, dass Gott Gebet erhört. Er sagt nicht, es könnte sein, dass ich vorzeitige Haftentlassung bekomme. Nee, er sagt, ich rechne damit, dass Gott unsere Gebete erhört. Und nun richte das Gästezimmer, dass wenn ich vor der Tür stehe, ich mein altes und müdes Haupt schön betten kann bei dir. Mir hat das gefallen, weil es Ausdruck ist von Glauben. Ich möchte dich einladen zu mutigen und kühnen Gebeten, aber bezieh auch schon dein Bett. Heißt, handle im Glauben. Du sehnst dich danach, dass dein Ehepartner, der nicht mit Gott geht, zum Glauben kommt. Reservier schon mal einen zweiten Platz hier für den Gottesdienst. Genau das Gleiche, du suchst dir deinen Ehepartner. Ja, handle im Glauben. Sag, und ich werde hier einen zweiten Platz brauchen. Deine Kinder, die nichts mit Gott zu tun haben, du betest schon lange für sie. Kauf schon mal eine Bibel und schreib den Namen deines Kindes auf die erste Seite. Weil wenn dein Kind zum Glauben kommt, wird es eine Bibel brauchen. Im Glauben handeln. Nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn die Umstände noch so dunkel aussehen. Wir sehen das oft nicht, wenn die Hilfe schon auf dem Weg ist. Mir gefällt es beim Lesen im Propheten Daniel. 21 Tage betet er. Er sieht nicht hinein in den unsichtbaren Bereich, aber da findet schon ein großer Kampf statt, der durchs Gebet dann siegreich errungen wird. Im Buch Chronik, ist ein bisschen langweilig zu lesen, findest du so eine ganze Abfolge an Namen, so die Geschlechterregister da. Boah, quält man sich als Bibelleser so ehrlich gesagt ein bisschen durch, aber inmitten dieser Namen ist es plötzlich wie, wenn da jemand seine Hand emporreckt aus dem Nebelwust dieser Geschlechtsregister hindurch und sich ausstreckt nach Gott. Sein Name lautet Jabez und du findest seine Geschichte im ersten Buch Chronik und er sagt dort, er betet, er hat ganz schlechte Startbedingungen gehabt in seinem Leben, aber dann betet er und sagt, bitte segne mich doch, erweitere mein Gebiet, steh mir bei mit deiner Kraft und bewahr mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen. Und dann gefällt es mir, wie es heißt, und Gott erhörte sein Gebet. Lasst uns beten, dass Gott unser Gebiet erweitert. Lasst uns beten, dass kein Unglück und kein Leid uns trifft. Und dass wir ein Segen sein können für all die Menschen in unserem Umfeld, weil wir ermutigt sind durch Gott, ermutigt sind durch sein Wort, ermutigt sind durch die Koinonia, die Gemeinschaft mit ihm. Ich lade dich ein, aufzustehen. Genau das wollen wir jetzt erleben. Jesus, danke, dass du hier bist. Du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt um die Anliegen. Du weißt um die Nöte, die da sind. Und jetzt bete ich, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und jeden berührst. Genau in der Situation, wo jeder deine Hilfe braucht. Hast du in meinem Geist gespürt, dass vorhin jemand regelrecht zusammengezuckt ist, als es darum ging, Konflikte, die da sind, wieder in Ordnung zu bringen. Und irgendwie hat dich das die ganze Predigt begleitet und Gott sagt, und genau das ist der Punkt in deinem Leben. Da will ich dir die Kraft dazu geben. Da will ich an deiner Seite sein. Aber tu den ersten Schritt und lass los deine Verletzung. Gib sie ab. Da, wo du enttäuscht worden bist, vielleicht von deinem Ehepartner, von deinen Kindern, Arbeitskollegen, Leuten in der Gemeinde, dann lass jetzt ganz bewusst los und bring es ans Kreuz von Golgatha. Bring es zu Jesus. Während unsere Augen geschlossen sind, wir im Gebet bleiben, möchte ich dich einladen, deine große Bitte zu Gott zu bringen. Dein mutiges Gebet heute zu sprechen. Worum auch immer es geht, was auch immer dir gerade das Leben so schwer macht. Ich lade dich ein, es jetzt ganz bewusst abzugeben, in die Hände Gottes. Vielleicht sind es deine finanziellen Sorgen, vielleicht ist es Beziehungsstress in deiner Ehe, Sorgen in deiner Arbeit, Krankheit, die da ist. Was immer dich gerade beschäftigt, du darfst es ganz bewusst jetzt abgeben an den Gott, der dein Gebet hört. Und während wir das tun und niemand umherschaut, möchte ich auch Gelegenheit geben für die Menschen, die gerade hier sind und sagen, ich weiß nicht, ob ich ewiges Leben habe, ob mein Leben mit Jesus in Ordnung ist, aber wenn es diesen Gott gibt, wenn es diesen Jesus gibt, möchte ich ihm heute mein Leben anvertrauen. Und dann lade ich dich ein, ein Zeichen zu setzen, indem du deine Hand dem Himmel entgegenstreckst und damit signalisierst du, Jesus, ich lade dich heute ein, sei du mein Herr, ich bringe dir auch die Fehler der Vergangenheit, was immer auch da schiefgelaufen ist. Und du wirst in diesem Moment ein Sohn, eine Tochter Gottes. Auch am Livestream, wo immer Menschen sind, die nicht sicher sagen können, ob ihr Leben mit Gott in Ordnung ist, da lade ich auch sie ein, gerade dort am Bildschirm, ihre Hand dem Himmel entgegenzustrecken. Gott ein Zeichen zu geben und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Vielen Dank hier im Raum, auch oben auf der Empore und überall, wo Menschen sich gerade Jesus entgegenstrecken. Wenn du noch hier bist und sagst, ja, dieser Ruf gilt mir auch, dann lade ich dich auch noch ein. Setz dieses Signal auf der Empore hier unten, wo immer Menschen sind. Und Jesus, wir danken dir, Herr, für deine Rettung, die du gibst. Komm, lass uns nochmal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, komm du in mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Und reinige du mich von allem Bösen. Danke, dass ich dein Kind bin. Und du mich nie wieder loslässt. In Jesu Namen. Amen.